Guten Abend, liebe Kinder, nein, liebe Damen und Herren. Ein bisschen verwirrend, das ist wie beim Fußball hier. Wir fangen jetzt an. Fast jede Generation hatte zu einem Zeitpunkt ihres Lebens das Gefühl, die Welt würde untergehen. Die Menschen bauten Bunker und erstarrten in Ohnmacht. Aber es ging immer weiter. Die Welt besteht noch, die Menschen dito, und nun trifft es eben uns. Nichts gegen eine Veränderung, aber muss das ausgerechnet während meines Aufenthalts hier stattfinden? In exponentieller Raserei baut der Mensch sich um. Die Maschinen werden intelligent. Alle zusammen drehen durch. Wie immer, bevor eine neue Entwicklungsstufe erreicht ist, kollabieren die Systeme. Eine Revolution der verängstigten Männer, die Nationalfaschismus mit den Mitteln der Digitalisierung anstreben. Hut ab, wenn man da nicht verrückt wird. Verzweifelt den Kopf gegen die Wand schlägt, ratlos ob der augenscheinlichen Dummheit, der angeblichen Ohnmacht. Aus der heraus sich manche Bewegungen anschließen, die Stärke verheißen. Nazis zum Beispiel, schlechte Idee. Besser ist es, wenn jeder in dem Bereich der eigenen Kompetenz eine Gegenwehr aufbaut und denen, die die Demokratie und den Humanismus beseitigen wollen, das Leben schwer macht. Unser Gebiet ist das Netz. Ich habe es erfunden. Darum sind wir heute hier. Wir sind die Gründer der PEP-Genossenschaft, der Gegenbewegung zum Abbau unserer Menschenrechte auf Privatsphäre. Wir beginnen mit Ihnen allen, hoffentlich, das Netz zu reparieren. Und wie das geht, verraten wir Ihnen vielleicht heute. Damit das Ganze nicht zu langweilig wird, spielt Kreidler zwischendurch. Thank you. Das schöne Internet, was irgendwann mal der Traum von einer grenzenlosen Kommunikation war. Wir alle reden miteinander, wir tauschen uns aus, wir sind alle eine tolle Welt voller Freunde, ist gehackt worden. Wir werden pausenlos überwacht, unsere Daten werden missbraucht. Wie der Stand aktuell ist, sagt uns Professor Dirk Helbing von der ETH Zürich.
Ja. Ja, Bille, Hanani, neulich habe ich mich mal wieder gelangweilt, abends irgendwie so um 11 und habe im Internet so ein bisschen rumgesurft und dachte mir, gehst du doch mal auf die Webseite, wo das World Wide Web erfunden wurde, ja, zum CERN, ja, und habe da so ein bisschen geblättert und so weiter und dann sehe ich dann irgendwie so rechts unten ganz kleinen Link in kleinen Buchstaben c.i.a. Dachte ich, was ist das? Klickst du mal drauf und dann kam plötzlich so ein Login-Screen und im Hintergrund flossen so die Buchstaben nach unten, dachte ich, aha, gibst du mal ein The Matrix und mit dem Passwort war es ein bisschen schwieriger. Da habe ich erstmal angefangen mit The Circle und das war es irgendwie nicht und dann irgendwie Dreieck und Viereck und Pentagramm, weil Elon Musk ja manchmal davon spricht und das war es auch nicht und dann Octagon hat plötzlich passiert, funktioniert, ich weiß auch nicht warum. Plötzlich war ich drin und eine Frauenstimme spricht mich an, so aus dem Off. Hallo Dirk. Und ich habe gefragt, ja, woher weißt du, wer du bist? Naja, die Kamera an deinem Laptop, die Art und Weise, wie du tippst, die Art und Weise, wie du die Maus bewegst, wie du sprichst und so weiter und so fort. Also ich weiß, wer du bist. Ich weiß alles über dich und ich weiß übrigens auch alles über alle anderen 7 Milliarden Erdenbürger. Und dann dachte ich, also das kann ja gar nicht wahr sein. Beweis mir das doch bitte, zeig mir mal meine Daten und wo kriegst du das überall her? Und dann sage ich, kein Problem. Also das sind die Kameras auf der Straße, das sind dein Smartphone, dein Computer, der Internet of Things Kühlschrank, dein Wecker, der Smart TV, im Grunde genommen alles, was es an Elektronik gibt, das zeichnet auf. Und das wird alles bei mir zusammengeführt und damit simuliere ich die Welt und deine Zukunft und die von allen anderen auch. Und ich konnte es echt nicht glauben und habe dann gesagt, also jetzt beweis mir das mal, jetzt zeig mir mal meine Daten. Und dann habe ich tatsächlich welche ausgedruckt. Ja, das ist also irgendwie 1 Promille von den Daten, die jeden Tag anfallen, 1 Gigabyte ungefähr, das sind also Milliarden Ziffern. Fängt also an, also Dirk Helbing und dann die ganzen Falschschreibungen von meinem Namen, Helbig und Helbling und all diese Sachen und dann kommt irgendwie mein Geburtstag, geschätztes Alter, 45, habe ich nochmal Glück gehabt. Ja, und dann steht da voraussichtliches Todesalter ist 111 Jahre, wenn ich vorher nicht erschossen werde, steht da in Klammern. Dann geht es im Grunde genommen weiter, alle meine Computer-Accounts, ja, E-Mails und sonstige Accounts, auch die, die ich schon längst vergessen habe, praktischerweise gleich mit Passwort und dann die ganzen Fotos und so weiter, also du wirst nicht für möglich halten, Fotos, die ich nie gesehen habe, ja, unter der Dusche im Hotel, auf irgendwelchen Partys. Also keine Ahnung, wo die herkommen. Die meisten Fotos bei der Arbeit. Ausgewertet wird dann auch gleich, wie viel ich beim Kaffee trinken bin und wie viel ich mit Mitarbeitern rede und ob ich mal müde war an dem Tag. Und so geht es halt gerade weiter. Und dann Gesundheit. Also auch alles durchgescreent. Meine iPods haben offensichtlich einen Hörtest gemacht. Zum Glück alles okay. Und dann im Grunde genommen Blutgruppe habe ich nie gecheckt, keine Ahnung, wo die das haben, gleich einen Gentest auch noch mit. Und dann ebenso die ganzen Krankheiten. Neulich war ich mal erkältet, war noch nicht mal beim Arzt, ist alles verzeichnet. Der kleine Schwips neulich bei der Party ist auch irgendwie mit drauf. Und dann natürlich meine ganzen Freunde, ja. Mein Hart fehlt interessanterweise, aber wir waren ja beide nicht angekündigt hier für die Veranstaltung, wir sind ja quasi inkognito hier. vorsichtshalber. Und dann geht's in meine Konsumgewohnheiten, ja. Was ich esse, die ganzen Einkaufslisten aus den letzten Jahren, aufgeschlüsselt nach Kategorien, da steht was irgendwie 65% Vegetarier, 12% vegan und dann noch ein paar Prozent Carnivore. Das sind die Schwächephasen. Dann geht's geradezu weiter mit meiner Psychologie, also Psychogramm, weißt du, da steht zum Beispiel, ich bin ein unverbesserlicher Zweckoptimist, ich habe schrecklich Lampenfieber, ja, wie recht Sie haben. Und nee, das kann ich jetzt echt nicht glauben. Und da steht tatsächlich, dass mein Arzt eine Fehldiagnose gemacht hat. Ja, da ist sich der Computer einfach sicher. Und das geht einfach so weiter. Ja, es ist unglaublich. Und die Frage ist...
Ja, was bedeutet das?
Ja... Darüber habe ich mir seither auch Gedanken gemacht. Und ehrlich gesagt habe ich seitdem kein Auge mehr zugetan. Ich denke ja, dass letzten Endes nicht nur die Gesellschaft vollkommen überwacht wird, sondern es läuft eigentlich darauf hinaus, dass wir eine kybernetische, das heißt eine datengetriebene, algorithmusgesteuerte Gesellschaft haben. Und im Grunde genommen leben wir bereits in einer neuen Form des Kapitalismus, der Überwachungskapitalismus. Und in dem sind wir die Ware und wir können uns nicht wehren. Es gibt eine neue Währung, das sind die Daten. Daten sind das neue Öl, sagt man immer. Das ist aber nicht alles, es gibt auch eine neue Wirtschaftsform, die nennt sich Aufmerksamkeitsökonomie. Wir werden überladen mit Informationen, damit wir letzten Endes uns nicht mehr wehren können, dass wir nur noch reagieren, dass wir manipuliert werden können. Es gibt ein neues Rechtssystem, ganz am Parlament vorbei, das nennt sich Code is Law. Algorithmen entscheiden, was wir tun können, was nicht. Und wir können da überhaupt nicht mitentscheiden. Smart Cities werden automatisiert. Da haben wir kein Mitbestimmungs- und kein Mitwirkungsrecht. Und die Politik wird auch neu erfunden. Mit Big Nudging wird der öffentliche Diskurs manipuliert. Unser Denken, unsere Gefühle, unsere Entscheidungen und der Wahlausgang wird auch gleich mitbestimmt. Ja? Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zur Wahl gehen. Das kann doch wohl nicht so weitergehen, Mensch. Wann wehren wir uns endlich? Ja, Sie, ihr, das muss doch mal was getan werden. Es ist wirklich an der Zeit. Bille, hast du eine Idee? Ja. Nani, können wir was machen?
Ja, ganz einfach. Vielen Dank, Dirk. Das ist also der traurige Ist-Zustand, den wir alle kennen. Vor einiger Zeit hatten vielleicht die Menschen noch die Idee, die Politik könnte uns ja schützen. Meinhard Starostik, der heute hier sein sollte, ist leider krank geworden. Aber er wird trotzdem da sein und wird uns jetzt mal ein bisschen erzählen, wie die Politik uns alle vor Datenmissbrauch und Datenabgreifen und Hacking und Überwachung schützt.
Verwandlung nicht etwa zur Mäßigung geführt, sondern sie sind von den Seilschaften der Sicherheit durch Überwachung Fanatiker offenbar als Aufforderung verstanden worden, es der NSA gleichzutun. In Österreich haben wir ein Überwachungspaket mit Bundestrojaner, Vorratsdatenspeicherung, verstärkter Videoüberwachung, IMSI-Catcher, Registrierungspflicht für Wertkarten, Überwachung des Straßenverkehrs, Einschränkung des Briefgeheimnisses. In der Schweiz erhalten Polizei, Staatsanwaltschaften und Geheimdienste mit dem BÜPF und dem NDG die Möglichkeit, die gesamte Bevölkerung zu bespitzeln. Damit nicht genug. Es sollen auch Versicherungen bei Verdacht des Versicherungsbetruges ihre Versicherungsnehmer bespitzeln dürfen. In Deutschland haben wir ein engmaschiges System von Überwachungsgesetzen, das der private Videoüberwachung uferlos zulässt, den Zugriff auf Fotodaten der Meldedateien, wichtig für die Videoerkennung auf Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen, die Vorratsdatenspeicherung, den Staatstrojaner, der jetzt nicht nur als Bundestrojaner eingeführt wird, sondern auch in allen Bundesländern und so weiter und so fort. Und wir haben die endlose Datensammelei der Großen aus dem Silicon Valley und ihrer kleinen bis mittelgroßen europäischen Nachahmer wie Arvato, Bertelsmann und alle möglichen und unmöglichen Verlage. Wir sind als Konsumenten insofern in einer wehrlosen Situation, denn die Webseiten des Internets sind gespickt mit allen möglichen Spionagetools, die unsere Vorlieben, unser Verhalten, mögliche Konsumwünsche etc. herausfinden sollen. Wir sind dabei nicht nur die Konsumenten, sondern gleichzeitig die Produzenten der Daten, die uns dann geklaut werden und uns ohne eine Gegenleistung genommen werden und dann von anderen verwertet werden. Dahinter stehen zwei unterschiedliche Menschenbilder. Wir haben in Europa ein Menschenbild, in dem vor allen Dingen das Menschenrecht auf Privatheit einen sehr hohen Stellenwert hat. Und das gilt sowohl im Verhältnis des Einzelnen zum Staat als auch der Einzelnen miteinander. Im Silicon Valley hat man das Menschenbild von einer kybernetischen Maschine, die man beeinflussen kann, wie wir das gerade schon bereits im Vortrag vom Dirk gehört haben. An der Stelle haben wir juristisch durchaus viel erreicht, zuletzt durch die DSGVO. Aber Silicon Valley hält sich an Gesetze erst, wenn es muss. Vorher gilt, wir machen, was uns Profit bringt. Und da ist die erste Schwachstelle der juristischen Auseinandersetzung, dass nämlich Gerichtsurteile nur zwischen den Parteien des Rechtsstreites wirken. Wenn also Hans Müller gegen Facebook einen Fall gewinnt, heißt das noch nicht, dass Facebook sich gegenüber Tanja Meyer an die Entscheidung des Gerichtes halten muss. Die müsste, wenn Facebook das nicht will, erneut klagen. Und so geht das immer weiter und immer fort. Das wird sich erst ändern, wenn die Musterklage eingeführt werden sollte. Und deswegen versteht man jetzt auch, warum es solch eine Gegenwehr dagegen gibt. Denn die wäre tatsächlich ein effektives Mittel, um bestimmte Verhaltensweisen von mächtigen Großkonzernen einzudämmen. Die andere Schwachstelle der juristischen Auseinandersetzung ist der Gesetzgebungsprozess selbst im Hinblick auf staatliche Überwachungsgesetze. Da haben die Überwachungsfanatiker die Oberhand und verabschieden immer wieder Maßnahmen, die die Rechtsprechung schon als verfassungswidrig erkannt und für nichtig erklärt hat. Ich denke nur an die Vorratsdatenspeicherung. Und die Nichtbeachtung der Rechtsprechung zieht sich durch bis in die Verwaltung. Da möchte ich ein Beispiel zitieren, das ich letzte Woche in der Zeitung gelesen habe. Wie ihr alle wisst, wird seit 2017 am Bahnhof Südkreuz ein Pilotprojekt zur Gesichtserkennung durchgeführt. Der im Bundesinnenministerium zuständige CDU-Staatssekretär Krings stellte fest, die Gesichtserkennung funktioniere in 99% der Fälle und man könne die Überwachung jetzt noch zur Verhaltenserkennung und Überwachung von alleine stehendem Gepäck ausbauen. Bei einem positiven Ergebnis sollte die Überwachung flächendeckend an Bahnhöfen und Flughäfen eingeführt werden. Krings räumte ein, auch verfassungsrechtliche Fragen seien noch zu klären. Nun, da kann ich weiterhelfen. Das Bundesverfassungsgericht führt zur Totalüberwachung aus, dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf, gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland. Es ist also nicht irgendeine verfassungsrechtliche Frage zu klären. Es geht vielmehr um die Verfassungsidentität der Bundesrepublik Deutschland, sozusagen den Kernbestand der Verfassung. Dass man das im BMI fröhlich übersieht, zeigt, wie wenig wir uns auf die Verfassungstreue der entscheidenden Verwaltungsträger verlassen können. Deshalb hat mich von Anfang an der Ansatz überzeugt, neben dem juristischen Kampf, den ich weiterführe, zum Beispiel mit der Verfassungsbeschwerde von Digital Courage gegen den Staatstrojaner, die technische Abwehr zu stellen. Der Angriff erfolgt mit Technik, also auch die Verteidigung. Um dies zu bewerkstelligen, brauchen wir auch eine Organisationsform. Und die nach unserer Meinung richtige Organisationsform für diesen Kampf ist die Genossenschaft, weil die Genossenschaft dazu da ist, die Mitglieder bei ihren kulturellen, finanziellen und wirtschaftlichen Belangen zu unterstützen. Die Genossenschaft beruht auf dem Gegenseitigkeitsprinzip. Die Mitglieder sollen also mitmachen und sich nicht darauf verlassen, dass irgendwelche 3, 4 Führungskräfte ihnen sagen, wohin die Reise geht. Und da wir mehr wollen als nur in Deutschland, der Schweiz und Österreich tätig werden, haben wir die Europäische Genossenschaft als Rechtsform gewählt und sind damit rechtsfähig in allen Mitgliedstaaten der EU und können darüber hinaus auch außerhalb der EU Mitglieder gewinnen und tätig werden. Lasst uns also damit beginnen und zum Anfang Verschlüsselung zur Selbstverständlichkeit machen. Es hilft nur eins, liebe Freundinnen und Freunde, mitmachen. Werdet Mitglied der PEP-Koop-Genossenschaft.
wir alle, die wir mehr oder weniger irgendwie im Netz auch leben oder einen Großteil unseres Lebens dort verbringen, ahnen alle, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Wir wissen nur nicht, was es ist. Es ist ein ungutes Gefühl. Wir können es einfach nicht benennen. Überwachung oder Hackerangriffe merkt man nicht unbedingt. Man merkt das Ganze, wenn es zu spät ist, wenn irgendwie vielleicht eine Staatsform sich ändert, wenn die Demokratie auf einmal über Nacht beseitigt ist, dann kann es sein, dass es zu spät ist. Jetzt erklären uns Herr Nani und Nana Karstädter, wie unsere Idee der Gegenwehr technisch funktioniert. Jetzt wird es hochkompliziert. Nö. Also erklärt mal bitte, wie das Ganze geplant ist. Nana ist raus aus der Nummer.
Also, unverschlüsselte E-Mails sind offen lesbar wie Postkarten. Das ist wahrscheinlich vielen von euch klar, einigen vielleicht aber auch nicht. Und sie können nicht nur, sie werden auch gelesen und nach Stichworten oder anderen auffälligen Mustern durchsucht und außerdem werden sie abgespeichert. Zum Zweck politischer Kontrolle und der Kontrolle der Bevölkerung und auch eben aus ökonomischen Ausbeutungsgründen. Und zwar passiert das von uns allen, also das passiert jetzt nicht nur besonders politisch aktiven Menschen. Pretty easy privacy oder kurz PEP macht Verschlüsselung einfach. Wir wollen Massenverschlüsselung ermöglichen. Das heißt, wir wollen Verschlüsselung für alle zugänglich machen und damit die Wahrung der Menschenrechte zu Privatsphäre, Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit realisieren. So. Weil wir der Meinung sind, dass das für funktionierende Demokratien einfach ganz, ganz wichtig sind, dass diese Menschenrechte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern dass die auch im digitalen Umfeld tatsächlich bestehen. Und die Verschlüsselung ist für uns ein Weg, der das leisten kann, zumindest in einem bestimmten Bereich. Deswegen wollen wir, dass Verschlüsselung der Standard wird und nicht, wie es jetzt momentan der Fall ist, die Ausnahme. Deshalb heißt unser Slogan auch... Danke. Deswegen heißt unser Slogan auch Privacy by Default, also Datenschutz durch Voreinstellung, sodass das eben einfach so ist. Erreichen wollen wir das, indem wir Software entwickeln. Wir gehen also den technischen Weg, die digitale Kommunikation automatisch verschlüsselt. Angefangen haben wir da mit Textnachrichten sowie E-Mail. Grundsätzlich bezieht sich unsere größere Vision aber dann längerfristig auch auf die gesamte digitale schriftliche Kommunikation. PEP-Software ist einfach zu verstehen, einfach zu installieren und einfach zu benutzen. Und wir bauen und wir kontrollieren diese Software. Jegliche PEP-Software ist immer mit dem Baurezept, dem Quellcode verfügbar, sie ist Open Source. Und viele Releases davon sind auch frei, das heißt, man kann sie auch ohne Geld benutzen. PEP-Software lässt sich dabei einfach aus den App-Stores oder Add-on-Menüs downloaden und installieren. Sie konfiguriert sich von selbst als Plugin bzw. als App. Es ist kein Training mehr notwendig. Und zwar ist kein Training mehr notwendig, um sie überhaupt zu benutzen. Es ist vor allem kein Training mehr notwendig, um sie korrekt zu benutzen. Viele fragen sich vielleicht auch, wenn man mal auf einer Krypto-Party war und dann geht man nach Hause und denkt man, habe ich mir das richtig gemerkt? Und dann benutzt man es lieber gar nicht, weil man denkt, ich habe es vielleicht falsch gemacht und dann ist es nur halb verschlüsselt oder sowas in der Art. Dabei verwenden wir Kryptotechnologie auf dem Stand der Technik. Das heißt, wir automatisieren Verschlüsselung und machen sie auf Expertenlevel zugänglich für alle. Und diese ganze Expertenkonfiguration und Einstellung, das macht PEP im Hintergrund und wir nehmen dem User das ab. Für diejenigen von euch, die mal auf einer Krypto-Party waren, was PEP technisch macht, ist, dass es die Schritte, die man dort erklärt bekommt, automatisiert in ein Protokoll geschrieben hat und sie eben entsprechend korrekt im Hintergrund einfach ausführt, selbstständig. Dabei verschlüsselt PEP-Software immer von Gerät zu Gerät. Wir verzichten auf zentrale Plattformen, weil diese eben auch leicht angreifbar sind von den Betreibern selber, von eingeschleusten Mitarbeitern oder eben gegebenenfalls auch von Geheimdiensten.
Ja. PEP ist nicht einfach eine neue App, wo man sich auf einer neuen Plattform anmelden soll und dann dort quasi drin gefangen ist, sondern wir haben hier einen völlig agnostischen Ansatz gegenüber den Telekommunikationskanälen, die man nutzt. Also hier ein Beispiel, wie wir uns das in der Vision vorstellen. Also man hat zum Beispiel Google Mail, iCloud, Facebook, Twitter. Da sind vor allem Direktnachrichten gedacht. Und das soll einfach alles transparent, plattformübergreifend, also für alle Betriebssysteme entsprechend auch und auch mit Browser-Add-ons, die zum Beispiel die PEPCO bauen könnte, wenn da genug Unterstützung da ist. Das ist so die Idee, also dass man quasi übergreifend die Kontakte, die Menschen, die man kennt, so privat wie möglich halt erreicht. PEP-Software gibt es auch jetzt schon. Es gibt auch Firmen, welche Red Hat-mäßig das unter die Leute bringen. Da gibt es zum Beispiel ein Outlook-Plugin, was vor allem in diesen Umfeldern relevant ist. Android-Release gibt es, das sollte auch sehr bald auf F-Droid verfügbar sein. Und bei Thunderbird kann man auf das Enigmail-Add-on installieren und wenn man kein Enigmail vorher hatte, dann wird automatisch PEP aktiviert, das heißt für alle neuen Nutzer, also an der Krypto-Partys, sie können das einfach installieren, dann geht's los. iOS ist in Beta. Also das sieht dann so aus, dass wenn eine Nachricht oder ein Kontakt keine Verschlüsselung erlaubt, hat es einfach keine Farbe, also wir haben so eine Ampelsemantik gewählt, weil man das ja aus dem Straßenverkehr kennt. Falls ein Schlüssel vorliegt, beziehungsweise eine Nachricht verschlüsselt vorliegt, wird das mit Gelb symbolisiert, also das passiert auf Kontaktebene als auch auf Nachrichtenebene, diese Farblogik. Und man kann den Kontakt auch verifizieren mit Wörtern, entweder face-to-face, wenn man nebeneinander steht, oder halt über Telefonleitung, also über einen separaten Kanal, und dann wird es grün. Damit kann man dann auch Phishing-Angriffe zum Beispiel erkennen, sofern natürlich das Endgerät des Absenders also nicht auch gehackt wurde. Also wir machen hier kein Schlangenöl in dem Sinne, dass irgendwie da wir jetzt die Gerätesicherheit selber sicherstellen können. Aber wir liefern hier eine Lösung, welche die Kosten der Massenüberwachung massiv erhöht, weil dann müssen die Überwacher, wer auch immer das ist, die müssen dann wirklich alle Leute direkt angreifen. Ihr könnt euch das so vorstellen wie auf der Straße. Also wenn da immer jemand wie in der Schweiz bis 1989, wobei jetzt geht es wahrscheinlich wieder los, oder? Mit dem Notizblock irgendwo in der Ecke steht und da immer aufschreibt, wer ins Tram einsteigt, wer aussteigt und so weiter, dann ist es natürlich extrem teuer, nicht tragbar. Wenn man allerdings eine Vorratsdatenspeicherung hat, wie in der Schweiz, oder andere Mittel zur Massenüberwachung, zum Beispiel diese Suchbegriffssuche über alle E-Mails oder sonstige Telekommunikation, dann ist es natürlich mega günstig, also so verhältnismäßig. Und da müssen wir halt zu einem Punkt kommen, wo wir einfach diesen ganzen Akteuren, seien sie privat, seien sie staatlich, einfach die Datengrundlagen entziehen, damit diese Datenreichtum-Propaganda halt irgendwo ihr Ende dann auch findet. Also dieses Jahr ist auch besonders geeignet, weil ja da mehrere Skandale die Runde gemacht haben auch. Also sieht man auch, was die Gefahren sind, hat auch Dirk schon ein Stück weit ausgeführt. Gut, bei Outlook sieht das dann auch so aus, also auch mit dieser Farbkodierung, also man kann einfach Mail schreiben wie bis anhin, also das ist einfach mal die Lösung jetzt für E-Mail, oder wir fangen dort an, wo die meisten Leute halt etwas haben, da ist E-Mail sicherlich eine Sache, aber man kann dann da spätere Kanäle hinzufügen. Und zwar schwebt uns hier auch vor, dass wir eigentlich den ganzen Textverkehr ins GNU-Netz schieben. Das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, so ähnlich BitTorrent oder auch Kryptowährungen sind auch Peer-to-Peer-Netzwerke. Allerdings ohne Blockchain-Geblubber hier, sondern es ist einfach ein Peer-to-Peer-Framework vom GNU-Projekt, wo quasi die Geräte miteinander sich verbinden und Nachrichten rumschieben. Und zwar auch so, dass man dann die Metadaten schützen kann. Was man hier noch sagen muss, ist, dass GNU.net eigentlich entwickelt wurde dafür, also als File-Sharing-Tool hat es angefangen. Also wir werden jetzt einfach mal den Textteil dafür verwenden, um Textnachrichten zu schützen. Allerdings ist GNU.net auch ein kompletter Ersatz für den aktuellen Internet-Stack. Also man kann damit dezentralisiert Namensauflösung betreiben mit GNU-Name-System. Man kann auch ganz andere Sachen damit machen. Also man könnte quasi das gesamte Internet auf eine neue Grundlage stellen. Und wenn wir genug Mittel haben, dann fangen wir einfach an, all die Leute anzustellen, dann machen die das einfach. Hier noch kurz ein Spezialfeature, das in den aktuellen Versionen, die unter p.soft verfügbar sind, nicht aktiviert ist, weil wir das Protokoll redesignen mussten, aber whatever. PEP hat auch ein Synchronisationsfeature, sodass man die verschlüsselten Nachrichten, die man auf dem Handy hat, dann auch auf dem Thunderbird oder Outlook lesen kann und später halt auch Chat-Nachrichten entsprechend. Also da gibt es so ein Synchronisationsprotokoll, womit man natürlich zuerst die zwei Geräte, so ähnlich wie bei Bluetooth, das kennt ihr vielleicht, das Bluetooth-Pairing, da, wo man zuerst das verifizieren muss, dass man da die richtige Person ist, die beide Geräte in der Hand hält, und dann kann man Schlüsselmaterial synchronisieren, genauso wie wir später vorhaben, Kontakte und Kalenderdaten so zu synchronisieren, also von Gerät zu Gerät, und so, dass man es auch teilen kann mit beliebigen Akteuren, ohne dass man eine Cloud dazwischen braucht. Also dass man dieses Cloud-Theater auch noch beenden kann für Dinge, wo es wirklich einfach keinen Sinn macht.
Jo. Ich würde jetzt gerne noch mal ein paar Worte zu der Genossenschaft als solches sagen. Die PEP Coop heißt zwar PEP Coop, und wir fangen jetzt mal an mit PEP-Technologie, aber längerfristig muss es nicht notwendigerweise nur auf PEP-Technologie beschränkt bleiben. Und als erstes haben wir vor, die Entwicklung von Add-ons für verschlüsselte Webmailer, also sowas wie Google Mail oder sowas, zu bauen. Später eventuell könnte als nächstes folgen Twitter-Direktnachrichten. Es kommt auch darauf an, wie die Mitglieder, die wir hoffentlich kriegen, sich entscheiden. Die Idee der Genossenschaft ist ja vor allem auch, dass alle Mitglieder bestimmen können zusammen, was als nächstes am wichtigsten ist und wie wir digitale Privatsphäre am besten real machen.
So, jetzt sage ich auch mal was. Hallo, ich bin der Marc-Uwe, ich habe das alles programmiert. Nein, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt, aber ich bin hier eigentlich nur der Köder. Also ich, machen wir uns nichts vor. Ich bin da, damit möglichst viele Leute auch da sind. Und ich habe es gestern nicht zur Probe geschafft und dann dachte ich, oh Gott, ich muss mich noch vorbereiten. Zum Glück gab es einen Artikel auf der Tagesschau über diese Veranstaltung heute Abend. Habt ihr den gesehen auch? Jedenfalls habe ich den durchgelesen und dann dachte ich, aha, darum geht's. Und dann habe ich darunter, das darf man ja nicht machen, aber ich habe die Kommentare gelesen und ich habe einfach mal einen mitgebracht. Das ist jetzt... Ich glaube, ich entwickle gerade eine neue Kunstform. Es ist Kommentare kommentieren. Das möchte ich heute mit euch testen. Hier, ihr habt euch auch gefragt, was macht der Typ da die ganze Zeit? Wieso schreibt er? Ich habe also den Kommentar kommentiert. Also hier ist der Kommentar, der unter dem Tagesschau-Artikel war und ich habe ihn jetzt kommentiert. Ich lese ihn kommentiert vor. Der Kommentar ist von Max Mustermann. Also den Namen habe ich geändert. Und... die Überschrift ist digitaler Rüstungswettlauf mit Angstmacherei. Ich komme gleich drauf zurück. Verschlüsselung zum Standard zu machen, hilft doch vor allem denen, die etwas zu verstecken haben. Erste Fußnote. Da ist er ja gleich. Die Standarddummheit, die in diesem Themenkontext immer gerne geäußert wird. Ich habe nichts zu verstecken. Mir kann es egal sein. Ich habe letztens in einem Buch gelesen, wenn einem das wirklich egal ist, oder hier Max Mustermann das egal ist, dann kann er ja vielleicht seiner Kollegin, die für denselben Arbeitgeber denselben Job macht, erzählen, was er so verdient und was sie nicht verdient, zum Beispiel. Da merkt man sehr schnell, dass jeder Sachen hat, die er für sich behalten möchte. Und das ist auch, oh Gott, jetzt hätte ich fast gesagt, und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut so. Gut, ich lese weiter. Also, hilft doch vor allem denen, die etwas zu verstecken haben. Das sind nicht immer böse Jungs, aber eben auch nicht selten. So, habt ihr auch gemerkt? Nicht gegendert, ja? Also... das ist schon immer, also, sagen wir, das sind nicht immer böse Jungs oder böse Mädchen, aber eben auch nicht selten. Jetzt möchte ich auf die Überschrift zurückkommen. Er wirft ja quasi Big Data-Kritikern hier Angstmacherei vor. Aber da kann ich nur sagen, selber. Wie kann man denn, das ist ja fast wie das Problem sein und sich Alternative nennen. So, jetzt geht's weiter. Da meine ich nicht zuvorderst Terroristen, Fußnote, aber auch, ja. Das ist ja die Standardbegründung für jede Dummheit, die durchgesetzt werden soll, ist wegen den Terroristen. Das Einzige, was ähnlich oft benutzt wird, ist wegen den Arbeitsplätzen. Ich fände es jetzt interessant, was passiert, wenn so ein politischer Entscheidungsträger zwischen den beiden Sachen mal hin und her gerissen ist. Also mal angenommen, eine terroristische Lobbygruppe hat mit ihm gesprochen, ihn finanziell unterstützt und es geht um die Arbeitsplätze von Terroristen. Wie würde er sich da entscheiden? Aber gut, aber ihm geht es nicht zuvorderst um die Terroristen, Max Mustermann, sondern das organisierte Verbrechen und Internetbetrüger, die in Deutschland jedes Jahr Hunderttausende Menschen um Milliardenbeträge schädigen. Da hätte ich jetzt gern die Statistiken dazu gesehen, die er da zitiert, also mir scheinen die Beträge sehr willkürlich gewählt. Ich möchte fast schon sagen, das sind Zahlen, die sich auch Thomas de Maizière in einer Pressekonferenz ausgedacht haben könnte. Ja, aber gut. Sie tauchen unter in einer allseits höchstmöglich verschlüsselten Kommunikation. Also die Verbrecher. Jetzt könnte man natürlich auch behaupten, dass es die Verbrecher schwerer hätten, ihre Verbrechen zu begehen, wenn sie nicht so viel über uns wüssten und die Daten nicht hätten, aber das ist vielleicht eine Drehung zu viel. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Mir reicht es für mein Bedürfnis an Privatheit, dass ich offline vollständig privat bin. Okay. Was bedeutet das für Max Mustermann? Ich stelle mir das so vor, er hat den Eindruck, dass er, wenn er YouPorn zumacht und seinen Computer ausschaltet, ich gehe davon aus, er hat einen Desktop-Rechner, vielleicht einen 486er mit Windows 3.11, und er schaltet den aus und dann ist er offline und privat. Entschuldigung, wo war der Mann die letzten 20 Jahre? Es gibt kein Offline mehr. Das muss ich euch ja nicht erzählen. Jetzt geht's weiter. Online verläuft die Front da bei mir, wo die Strafen unmäßig sind, beispielsweise Downloads. Hä? Jetzt geht's so in die klassische Kommentarstruktur über. Zu meiner Privatheit brauche ich aber nicht das Internet, wo ich in Millisekundentakt weltweite Schritte in massiven Netzwerken koordinieren kann. Ich muss gestehen, hier gegen Ende gefällt mir der Kommentar immer besser. Er wird jetzt nämlich kryptisch. Also das ist ja fast schon eine Vorstufe zu verschlüsselt. Dafür habe ich bei dem, was ich als Privatheit definiere, gar keinen Bedarf. Das scheint mir eine recht enge Definition von Privatheit und als ob es darum geht, woran man Bedarf hat. Also ich meine, woran ich alles nicht Bedarf habe. Ein grundlegendes Problem ist hier, glaube ich, auch, dass Max Mustermann offensichtlich davon ausgeht, er findet es okay, wenn der gute Staat ihn überwacht, weil er damit auch die bösen Verbrecher und die bösen Terroristen erwischt. So, da kann man jetzt mal mit einem chinesischen Regimekritiker drüber diskutieren, wie er das sieht, die Sache mit dem guten Staat und ob der Staat immer gut bleibt. Aber sei das mal dahingestellt, das ist ja wirklich nur ein kleiner Teil des Problemfeldes. Der andere Teil ist, dass eben nicht nur der Staat, sondern dass jedes Unternehmen auch mithört und uns dadurch definiert und dass man, ich möchte jetzt hier nicht Foucault zitieren, also ich möchte schon Foucault zitieren, aber mir fällt jetzt gerade kein gutes Zitat ein, aber prinzipiell ist die Sache doch die, jemand, der weiß, dass er überwacht wird, verhält sich anders als jemand, der frei ist. Und in dem Satz ist ja schon die Krux drin. Wenn ich überwacht werde, bin ich nicht mehr frei. Und deswegen muss man was dagegen tun. Ja, danke. Und jetzt werden wir noch so ein paar andere Fragen diskutieren, aber das macht ihr jetzt wieder.
Ja, Hanani, Nana. Bisher war es ja so, dass wir auf den technologischen Totalitarismus zugesteuert haben und alle haben irgendwie gesagt, man kann nichts tun. Was sollen wir tun? In China ist es so weit, dass es einen Citizen Score gibt. Das heißt, alles, was man tun lässt, gibt Plus- oder Minuspunkte. Ja, wenn man die Oma nicht oft genug besucht, wenn man bei Rot über die Straße geht, wenn man die Miete später bezahlt, wenn man die falschen Freunde hat, wenn man kritische Zeitungsnachrichten liest und davon hängt dann der Job ab, welche Services man zu welchen Konditionen benutzen kann und in welche Länder man noch reisen darf. Ja? Ihr wollt jetzt tatsächlich den Befreiungsschlag wagen, das heißt, ihr wollt uns jetzt quasi eine technologische Lösung in die Hand geben, mit der wir unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmung zurückgewinnen können. Wie lange dauert es noch? Wann ist es soweit?
Das hängt halt von den Mitteln ab, weil genug Leute gibt es, die man quasi beschäftigen könnte, das zu tun, die sonst im akademischen Umfeld sind. Man muss ja auch noch sehen, dass wir natürlich politisch das auch weiterhin anpacken müssen, also weil so Dinge wie da hinten laufen, die lassen sich mit Verschlüsselung von Textnachrichten jetzt auch nicht lösen.
Aber also man kann natürlich auch Technologie kombiniert mit Politik und ja, genau, auch Gesetzen,
die uns aber man kann natürlich einen erheblichen Teil dieses Datenreichtums reduzieren, indem man einfach verschlüsselten Text durch die Datennetze schickt, anstatt Klartextnachrichten beziehungsweise einfach Nachrichten einer Form, dass man sie auf Plattformen abziehen kann, oder? Und also da kann man schon einiges machen und das sollte man jetzt tun, ja? Es ist wirklich 5 nach 12 schon länger.
Und früher war es ja richtig kompliziert, da musste man Schlüssel erzeugen, einen privaten, einen öffentlichen Schlüssel und den öffentlichen Schlüssel musste man auf die Webseite stellen oder in die E-Mail reinmachen und dann musste man noch seine Freunde alle überzeugen, dass sie das auch alles tun und deswegen haben es die meisten am Ende doch gelassen. Das heißt, das wird sich jetzt grundsätzlich ändern.
Ja, also das ist mit PEP so gemacht, dass die Schlüssel, die es benötigt, automatisch erstellt und den Leuten geschickt werden.
Und in Zukunft kommt das direkt mit dem Browser-Update?
Wir sind auch mit Mozilla am Sprechen, dass wenn wir das weit genug bringen, also mit den Add-ons, also durch die PEP-COP zum Beispiel, dass man das dann auch einbauen kann, weil Mozilla hatte durchaus auch ein Interesse an Privacy und das auch durchzusetzen. Also das wäre tatsächlich die Idee, dass man das am Schluss halt direkt in den bestehenden Produkten, die man entweder ausgeliefert kriegt oder die man halt leicht installieren kann, halt drin hat und dass quasi der Standard mit der Zeit somit umgedreht wird. Auch dadurch, dass man es bei Unternehmen, also bei Beamten oder bei Firmen unterbringt, das läuft halt über kommerzielle Seite des PEP-Projekts, kann man natürlich erreichen, dass das einfach normal wird, dass es halt solche Schlüssel gibt und wenn man dann PEP installiert oder halt eine normale Verschlüsselungslösung, die unterstützt wird, dann kann man da halt interagieren mit den Leuten.
Wird das nicht auch Unternehmen und Staaten sicherer machen vor Angriffen von außen?
Also wenn ich mir die Schweiz vor allem anschaue, schon, ja, weil ich meine, wenn die Schweiz das Gefühl hat, sie müsse jetzt gleich lange Spieße irgendwie schaffen, wie beim Nachrichtendienstgesetz, das ist so das BND-Gesetz der Schweiz, dann ist es einfach absolut lächerlich. Also wir werden komplett auseinandergenommen, also weder die Hardware haben wir da im Griff, noch irgendwie die Betriebssysteme. Aber wir wollen da irgendwie jetzt nach Terroristen trachten. Also das wird natürlich, das läuft natürlich völlig in die falsche Richtung. Und gerade bei kleineren Staaten, ja, die könnten sich eigentlich recht effektiv schützen, weil Verschlüsselung hilft halt schon gegen relativ günstige Angriffe, wie ich hocke auf der Leitung und schneide alles mit oder ich schneide den Satellitenverkehr mit und so weiter. Also da könnten, und es müssen auch alle mitmachen, sonst funktioniert es sowieso nicht. Also.
Und wie unterscheidet ihr euch jetzt von Digital Courage? Ergänzt ihr euch? Was ist der Unterschied?
Darf ich sagen? Also wir gehen in erster Linie den technischen Weg. Meinert hat es angedeutet schon, die Klagen und die Aktivitäten, die durch Vereine oder eben Digital Courage und andere Gruppen geleistet werden, sind total wichtig. Und das unterstützen wir auch und wir kooperieren mit unterschiedlichen Leuten, die es schon gibt auf dem Feld. Aber wir wollen insbesondere die Brücke schaffen zwischen der Technologie, die aus dem Open Source Hacker- und Aktivisten-Kontext kommt und dort entwickelt wird, das was ja eigentlich eine sehr integere Form der Technik ist, weil dort eben Leute sind, die politisch sich Gedanken machen, und das massenkompatibel zu machen für alle, damit es das den Sprung schafft in die Gesellschaft.
Auch NGOs brauchen Dezentralisierung, nicht nur die Technik. Deswegen muss es viele Organisationen, Vereinigungen, Kooperationen, freiheitsschaffende Kräfte geben. Nicht nur eine einzige, keine Kampf, ich will sie alle zu Spenderinnen und Spendern machen, sondern verteilt eure Kräfte auf die Organisationen, die ihr klasse findet, die so ähnlich riechen wie ihr, die ihr leiden könnt, und unterstützt dann zum Beispiel auch das PEP-Projekt. Übrigens, so fern sind wir gar nicht voneinander, weil Rena Tangitz und ich sind Stiftungsräte. Wir sind die Leute, die unter anderem darauf aufpassen, dass der Code und die Marke PEP nicht in die falschen Hände bekommt. Sprich, wenn eine Firma, die das programmiert, vom CIA aufgekauft wird, um stillzulegen, sagen wir, tut mir leid, die Rechte gehen wieder weg, wir geben sie an eine andere Firma, die das machen können. Damit ist nämlich gesichert, dass das Prinzip und die Marke PEP nicht stillgelegt werden kann, sondern wir werden es schaffen, gemeinsam alle zusammen, die wir auch im Zweifelsfall getrennt zuschlagen, werden wir vereint eine Lösung finden, nämlich das Überwachen aller über alle Medien so teuer zu machen, dass es einfach nicht mehr funktionieren wird und wir damit in Richtung Freiheit marschieren können.
Also, nach diesen bewegenden Worten müssen wir alle unbedingt ein bisschen entspannen und wieder gute Laune kriegen. Und darum haben wir Marc Uwe gebeten, dass er uns noch was vorliest.
Aus dem Ton.
Ja.
Ach, ja, ich stehe, keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch, das Mikrofon sagt. Ja, ich habe eigentlich zufälligerweise ein Buch zum Thema geschrieben. Und ich lese das jetzt einfach komplett vor. Nein, ich lese... wie spät ist denn eigentlich? Ich lese mal vor. Es ist hier, es gibt Werbung im Buch, das ist in der Zukunft, also das ist quasi die Zukunft, die wir zu verhindern suchen. Es gibt Werbung im Buch, die sich auch noch dem Leser anpasst. Diese Werbung lesen wir vor. Fühlen Sie sich eigentlich sicher? Obwohl die allermeisten Straßen und öffentlichen Plätze in Quality City großzügig mit Überwachungskameras ausgestattet sind, fühlen sich 64% der Einwohner nicht sicher. Zu Recht. In jeder dunklen Ecke kann ein krimineller Nutzloser, ein Terrorist oder ein Arbeitsloser lauern. Ist auch Ihnen die flächendeckende Überwachung einfach nicht flächendeckend genug? Dann besorgen Sie sich am besten noch heute eine Selbstüberwachungsdrohne von Super Secure, SS. Diese Drohnen aktivieren sich automatisch, sobald sie das Haus verlassen. Sie folgen ihnen auffällig abschreckend, filmen jeden ihrer Schritte und streamen alles in die Cloud. You never walk alone. Sollten sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer fallen, können sich ihre Hinterbliebenen sofort ansehen, wie es passiert ist. Super Secure. Drohnen, die sich lohnen. Ja, das wäre vielleicht auch was für Max Mustermann, falls er das anguckt im Netz. Ich kann gerne einen Kommentarkrieg mit dem anfangen, es hat mir Spaß gemacht. Jetzt lese ich eine Fabel, könnte ich sagen. Es kommt ein Tier drin vor. Und die Fabel heißt Balkonbeobachtungen. Wir stehen auf unserem Balkon und schauen zwei Leuten im Haus auf der anderen Straßenseite zu, die bei offenem Fenster Sex haben. Das ist zwar nicht sonderlich spannend, aber es ist wie bei YouTube. Wenn es erstmal läuft, zwingt einen eine Mischung aus Neugier und Entsetzen hinzugucken. Was ist das? Frage ich und deute auf das linke Ende des hautfarbenen Knäuels. Ein Arm oder ein Bein? Das Känguru holt ein Fernglas aus seinem Beutel. Ein Bein, sagt es. Es reicht mir das Fernglas. Kurz sehe ich ein Gesicht. Ha, rufe ich. Den kenne ich. Den habe ich mal bei Hertha getroffen. Der ist Datenschutzbeauftragter bei Google Deutschland.
Ernsthaft?
Fragt das Känguru.
Klingt wie Abrüstungsexperte bei Heckler und Koch.
Gesinnungsapplaus, vielen Dank. Es zieht eine Kamera aus seinem Beutel und beginnt zu filmen.
Ich habe im Internet gelesen, sagt es, dass es in den USA Seminare gibt, in denen man lernt, wie man anderen unauffällig beim Sex zugucken kann.
Schon der erste Teil deiner Geschichte lässt mich gehörig an ihrem Wahrheitsgehalt zweifeln, sage ich. Du hast irgendwo im Internet gelesen, dass es irgendetwas in den USA geben soll. Anfang der 90er hättest du mich mit so einem Einstieg vielleicht beeindruckt.
Aber das hier stimmt, sagt das Känguru. Man bekommt am Ende von den Spanner-Seminaren sogar seine Leistung bescheinigt und wenn man bestanden hat, ein Zertifikat.
Das heißt, da sitzt dann einer im Baum und spannt und wenn er plötzlich entdeckt wird, zeigt er seine Bescheinigung und sagt, keine Angst, ich bin Profi.
Wahrscheinlich, sagt das Känguru.
Das Knäuel im Haus gegenüber löst sich wieder voneinander. Als der Mann zu uns hinüberblickt, zieht das Känguru Wertungsblöcke aus seinem Beutel. Ich vergebe eine freundliche 5,8. Das Känguru gibt nur eine 2,3. Der Mann sieht sehr verblüfft aus.
Zu kurz, ruft das Känguru erklärend. Zu wenig originell. Ich weiß nicht, ob wir den Part mit dem Unauffälligsein bestanden hätten, sage ich. Was soll das? Brüllt der Typ verärgert. Wie wäre es mit ein bisschen Privatsphäre? Wer nichts zu verbergen hat, braucht auch nichts verheimlichen, rufe ich. Das Känguru hält ein Schild in die Höhe, auf dem groß Fitnesscenter steht und ruft, wir sammeln deine Daten nur, um dir für dich passendere Werbung vorschlagen zu können. Nachricht aus der Zukunft. Schnelle Aufklärung dank Selfie-Drohne. Immer mehr Menschen überwachen sich zu ihrer eigenen Sicherheit konstant selbst mit sogenannten Selfie-Drohnen. Gute Idee. So konnte zum Beispiel der Hergang eines tödlichen Unfalls heute auf dem Elon Musk-Platz in Sekundenschnelle aufgeklärt werden, weil sich beide Beteiligten durch Drohnen selbst überwacht haben. Die Rekonstruktion ergab Folgendes. Als sich die Wege der beiden Geschäftsmänner kreuzten, stießen in der Luft über ihnen ihre beiden Drohnen zusammen und eine davon fiel ihrem Besitzer recht ungünstig auf den Kopf. Tja, hätte er sich lieber eine sehr gute Drohne der Firma Super Secure SS geleistet, statt der billigen Kopie der Firma Pretty Secure PS. Ein Sprecher von Pretty Secure wies allerdings jegliche Verantwortung zurück. Schuld an dem tödlichen Ausgang des Unfalls habe nicht der Softwarefehler, der den Zusammenstoß verursacht hat, sondern vielmehr die Schwerkraft, ohne die es gar nicht zu einem Absturz hätte kommen können. Ja, das war's, oder? Willst du noch was sagen?
Ja. Mach noch eine.
Tja, also das ist jetzt anscheinend der Zugabenteil. Den besonderen Wunsch aus dem Buch, sonst wünsche ich mir was. Keiner. Was? Okay. Peters Problem heißt das Kapitel. Ist eine gute Idee. Das Spiel in der Zukunft, es gibt Peter. Peter hat ein Problem, deswegen heißt das Kapitel Peters Problem. Es gibt so eine Art Online-Händler, The Shop heißt der, und der hat ein neues System eingeführt, bei dem man alle Produkte, die man haben will, bekommt, ohne sie bestellen zu müssen, weil das System weiß, was man will. Und Peters Problem ist, er hat was bekommen, was er gar nicht will. Und eigentlich versucht er es, das ganze Buch zurückzugeben. Jetzt ist er gerade bei so einem alten Typ, der ist so ein alter Typ. Das habe ich sehr gut erklärt. Der Alte fängt an, mit allen 10 Fingern und in einer Geschwindigkeit, der Peter nicht folgen kann, auf die Tastatur einzuhämmern. Na, dann wollen wir mal sehen, murmelt er. Was machen Sie da? Ich hacke mich in die Kundendatenbank von The Shop. Aha! Hier haben wir dich, sagt er. Er liest einige der Zahlen auf dem Bildschirm. Das ist ja merkwürdig. Mikroständer. Müsst ihr euch vorstellen. Was? Fragt Peter. Zu Analysezwecken steckt The Shop jeden seiner Kunden in eine bestimmte Schublade, ein sogenanntes Cluster. Zum Beispiel sind Kunden aus dem Cluster 4096 weiße Männer über 64, die an Größenwahn leiden, mindestens 2 Privatjets haben und deren aus irgendeinem Quantityland stammende Frauen mehr als 32 Jahre jünger sind als sie. Ja und? Du bist im Cluster 8191. Schwarze Frauen in der Postmenopause, ohne Partner, mit keinem eigenen Einkommen, einem Faible für alte Komödien mit Jennifer Aniston und mindestens 2 Katzen. Aber das ist doch Unsinn, ruft Peter. Der Alte mustert ihn. Jetzt, wo du es sagst. Er lacht. Ah nein, Entschuldigung, mein Fehler. Er schlägt mit der flachen rechten Hand gegen die Seite seines klobigen Monitors. Kurz flackert die Anzeige. Hier haben wir es, sagt der Alte. Du bist in Kategorie 8192. Weiße Männer unter 32 mit niedrigem Einkommen, leicht rassistischen Tendenzen, kleinem Penis und Interesse an sportlichen Großereignissen. Aber das stimmt doch auch nicht, ruft Peter. Alle, die mich kennen, wissen, dass du sportliche Großereignisse meidest. Unter anderem. Also, hatte Kiki recht? Fragt Peter. Mein Profil stimmt nicht? Der Alte nickt. Und das Problem ist größer, als du denkst. Warum? Das Netz morpht. Wie meinen Sie das? Das bedeutet, dass jedes Individuum eine andere digitale Welt erlebt. Nicht nur Suchergebnisse, Werbung, Nachrichten, Filme und Musik sind personalisiert, sondern auch die Angebote, die Preise, ja sogar das Design und die Struktur des Netzes ändern sich, je nachdem, wer diese magische Spiegelwelt betritt und sogar je nachdem, wie er sich fühlt. Wenn du geil bist, siehst du vielleicht überall Angebote für hocherotische Ladybots. Wenn du schlecht drauf bist, wollen sie dir Psychopharmaka andrehen. Und wenn du Angst hast, dann bieten sie dir Blueprints einer Pistole zum Selbstausdrucken an. Du hast doch sicher schon den Spruch gehört, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Im digitalen Raum ist das nicht nur eine Floskel. Es ist wortwörtlich wahr. Du lebst in deiner eigenen Welt. Eine Welt, die sich konstant dir anpasst. Hier dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, den alle anderen machen. Das Netz passt sich natürlich nicht dir an, sondern dem Bild, das es von dir hat. Deinen Profilen. Verstehst du jetzt dein Problem? Wenn deine Profile falsch sind, dann lebe ich in der falschen Welt, murmelt Peter. Dann lebst du in der falschen Welt, wiederholt der Alte. Er kichert.
Nein. Ich muss nur umblättern mit einem Mikro in der Hand.
Ich bin ja sicherlich nicht der Einzige, dem es so geht, ruft Peter aufgebracht. Warum ist das kein Thema? Nun ja, vielleicht wird das Problem ja diskutiert, aber eben nicht in deinem Newsfeed, sagt der Alte. Oder vielleicht liegt es daran, dass die meisten Menschen gar nicht merken, dass ihre Profile falsch sind. Sie werden einfach zu dem, von dem das System glaubt, dass sie es sind. Wie meinen Sie das? Das ist der Algorithmus, wo man mit muss, sagt der Alte und macht ein paar ungelenke Tanzbewegungen. Das sieht peinlich aus. Er merkt es selbst und hört damit auf. Wenn das System glaubt, du bist ein Loser, der seine Tage damit verbringt, Junkfood zu essen und Trashfilme zu gucken, wird es dir Trashfilme vorschlagen und dich mit Werbung für Junkfood überschütten. Es wird dich mit einer Partnerin verbinden, die es ebenso niedrig einstuft wie dich selbst. Und wenn du nach einer Wohnung suchst, wird es dir nur die Löcher anbieten, die es als für dich passend definiert hat. Und wenn du nach Stellenanzeigen suchst, wird es dir Angebote vorenthalten, für die es dich nicht qualifiziert sieht. Solltest du es dennoch schaffen, dich zu bewerben, werden dich die Algorithmen aussieben, lange bevor deine Mappe auf dem Schreibtisch eines Personalmanagers landen würde. Wenn einem aber nur die Optionen eines Nutzlosen geboten werden, ist es sehr schwer, kein Nutzloser zu sein. Ein Profil ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, eine sich selbst erfüllende Identität. Das funktioniert natürlich auch andersherum. Also wenn dich das System für einen tollen Hecht hält, aber ich glaube, das ist nicht dein Problem. Nein, Peter kratzt sich am Kopf. Weil meine Profile falsch sind, lebe ich in der falschen Welt. Ja, sagt der Alte, das ist dein Problem. Das ist Peters Problem. Oh, das klingt gut. Das sollte zu einem stehenden Begriff werden. Hiermit taufe ich dieses Problem auf den Namen Peters Problem. Der Alte kichert. Es beglückt mich zu wissen, dass ich gerade ein geflügeltes Wort geschaffen habe. Eine Formulierung, die ihren Schöpfer überdauern und in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen wird. Bald werden die Leute Sätze sagen wie, ich stecke bis zum Hals in Peters Problem. Der Psychiater wird seiner Patientin erklären, aha, und das, was Sie da haben, ist ein klarer Fall von Peters Problem. Oder ein Vater wird seine minderjährige Tochter schelten, jetzt stell dich nicht so an, du tust ja gerade so, als hättest du Peters Problem. Vielleicht sagt sogar die Präsidentin eines Tages, wir alle hier haben Peters Problem. Danke.
Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Es war nicht zu kompliziert. Je mehr Mitglieder wir werden, desto schneller können wir die ganze Geschichte sichern und verschlüsseln. Hier haben wir unser erstes Mitglied.
In der Tat bin ich erst vor ein paar Tagen irgendwie auf diese Leute hier gestoßen und die haben mir bis jetzt einen Haufen sehr, sehr spannender Dinge gezeigt. Und ich glaube, wir haben hier tatsächlich eine Vision und das ist voreingestellte Privatsphäre. Und das ist nicht irgendwie ein Ding, das irgendwie eine Seifenblase ist, sondern das ist eine Sache, die machbar ist. Das ist vielleicht eine Sache, die ein gutes Stück in irgendwie einer Zukunft liegt. Aber wir haben heute bereits Software und Methoden, die wir jetzt bereits einsetzen können. PEP ist nicht irgendwie ein Hirngespinst, das ist jetzt da. Ihr könnt das jetzt installieren und heute schon die Vision erleben, zu einer Krypto-Party zu gehen und euch damit zu beschäftigen, zu trinken und zu flirten, anstatt irgendwelche Schlüssel auszutauschen. Damit fangen wir heute Abend an. Und wir sind heute Abend auch hier, um euch zu treffen, weil wir haben hier noch einen Haufen Stühle frei. Und wir haben hier den kleinen Partywagen und wir würden uns echt freuen, wenn ihr nachher ganz einfach ein bisschen hinterherkommt und uns kennenlernt und mit uns ein bisschen darüber redet und hoffentlich Teil von uns werdet. Vielen Dank.